Zum Radioklassik Stephans Dom Sommergespräch begrüßen Sie Stefan Hauser
und Sophie Lauringer.
Wir haben heute Clemens Jablona bei uns im Studio zu Gast. Er war jahrelang Präsident des österreichischen Verwaltungsgerichtshofs und manchen ist wahrscheinlich in Erinnerung, dass er einige Monate auch in der Expertenregierung Bierlein als Vizekanzler tätig war. Herr Professor Jablona, vielleicht einmal zu Beginn, wie ist es denn gekommen bei Ihnen das Interesse für das Juristische?
Als erstes Mal möchte ich meiner Freude Ausdruck verleihen, hier zu sein. Ich schätze Radio Stephans Dom sehr und bin ein regelmäßiger Hörer, besonders am Samstagvormittag. Ich kann mich an keine bewusste Entscheidung erinnern, Jus zu studieren. Es hat sich so ergeben, ich habe im Jahre 67 maturiert und dann eher überraschend einen Aufschub bekommen vom Bundesheer. Dann habe ich mir gedacht, so der Staat hat mich immer schon interessiert und Geschichte und ähnliche Dinge. Also studiere ich einmal Jus und habe dann damit begonnen und das Bundesheer nach dem Studium absolviert.
Kommen wir mal zu dem speziellen Bereich der Verwaltung. Von dieser Arbeit kann man sich also im Alltag als Staatsbürgerin oder Staatsbürger also nicht unbedingt ein Bild machen. Die konkrete Frage, woran merke ich jetzt ich als Österreicherin, wenn der Verwaltungsgerichtshof etwas beschließt und sich etwas ändert? Inwiefern hat also diese Arbeit eine Auswirkung in unserem Alltag?
Das Verwaltungsrecht betrifft sehr viele Materien, die für die Menschen sehr wichtig sind. Das beginnt beim Steuerrecht und beim Sozialrecht und geht über das Wasserrecht und das Gewerberecht in alle möglichen Lebensbereiche hinein. Und das betrifft einen sehr rasch, wenn man etwa an die Straßenverkehrsordnung denkt und man etwa nicht zufrieden ist mit einer Bestrafung und dann wirklich den Rechtsweg ausschöpfen möchte, wenn man mit seiner Steuervorschreibung nicht einverstanden ist. Nicht jeder baut ein Haus oder baut ein Haus um, aber wenn man das unternimmt, dann muss man sich mit dem Baurecht auseinandersetzen. Und wenn man gewerblich tätig sein möchte, dann muss man sich mit der Gewerbeordnung auseinandersetzen. Und das betrifft also alle Bereiche quer durchs ganze Leben hindurch. Und der Verwaltungsgerichtshof ist eben die oberste Instanz, wenn man so will, die Rechtmäßigkeit und das heißt bei uns die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung zu kontrollieren hat. Wir hatten früher einen zweistufigen Instanzenzug in der Verwaltung und dann erst den Verwaltungsgerichtshof. Wir haben seit 2013 zwei verwaltungsgerichtliche Instanzen und erst darüber schwebend den Verwaltungsgerichtshof, haben also das richterliche Element etwas gegenüber dem klassischen Verwaltungselement gestärkt.
Kann man sagen, dass der österreichische Staatsbürger, die Staatsbürgerin mit Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofs öfter zu tun haben werden in ihrem Leben als mit Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofs?
Das nehme ich schon an, wobei wir nicht nur für Staatsbürger und Staatsbürgerinnen da sind, sondern für alle, die von der österreichischen Rechtsordnung betroffen werden. Der Verfassungsgerichtshof hat auch ein hohes Beschwerdevolumen, weil er ja eine Art Sonderverwaltungsgerichtsbarkeit in Bezug auf die Grundrechte ausübt und es zu einem interessanten Zusammenspiel zwischen beiden Gerichtshöfen kommt. Aber mengenmäßig ist sicher der Verwaltungsgerichtshof im Vorrang. Ich weiß jetzt die aktuellen Zahlen nicht mehr. Zu meiner Zeit war das Beschwerdevolumen so bei 5.000, 6.000 Fällen im Jahr. Das ist schon recht viel. Und der Verwaltungsgerichtshof ist auch viel größer als der Verfassungsgerichtshof.
Was macht ein gutes Gesetz, eine gute Verordnung aus am Ende des Tages für uns alle hier im Land?
In einem politischen Sinn, dass einem Regelungsbedürfnis entsprochen wird, das demokratisch geklärt wird. Die meisten Gesetze sind Kompromisse und es geht ihnen ein Ringen der politischen Kräfte voraus. Dann hat man im guten Fall eine klare gesetzliche Grundlage und dann ist es halt so, wie wenn man mit einem Mikroskop an die Wirklichkeit geht. Das heißt, dann kommt man in das Reich der Fälle, die sich wirklich ereignen in ihrer Vielheit und den vielen rechtlichen Problemen, die aufgeworfen werden. Und dann ist es Sache der Verwaltungsgerichtsbarkeit, dieses System zu perfektionieren. Je besser die Gesetze sind im Sinne rechtstechnisch klarer, desto leichter ist die Arbeit der Kontrolle.
Ein Begriff, den viele wahrscheinlich in den letzten Jahren sehr oft gehört haben, war der Begriff der Verordnung im Zusammenhang auch mit den Corona-Maßnahmen. Wie sieht es mit einer Verordnung aus, die dann auch, kann man mal so sagen, wasserdicht ist?
Also Verordnungen sind auch allgemeine Rechtsvorschriften wie die Gesetze. Sie ergehen aber mit ganz wenigen Ausnahmen aufgrund des Gesetzes, also in enger Bindung an das Gesetz. Sie ermöglichen aber ein sehr schnelles Reagieren auf Notfälle und sie können sehr ins Detail gehen. Es sind Verwaltungsakte mit einer generellen und in der Regel auch abstrakten Wirkung. Verordnungen haben wir erlebt, vor allem im Zusammenhang mit der Pandemie. Sie sind schwierig zu konzipieren, vor allem unter Zeitdruck und auf der etwas schwankenden fachlichen Basis musste man sehr rasch handeln und es war der Zustand des damals hauptsächlich verantwortlichen Gesundheitsministeriums auch nicht der beste. Es waren entscheidende Positionen nicht besetzt. Man musste also externe Expertise einholen. Ich durfte da auch dabei sein. In der Folge haben sich eine Reihe von Rechtsproblemen gestellt, weil gerade diese Materie sehr grundrechtsnah ist, naturgemäß. Was sehr erfreulich war, der Verfassungsgerichtshof hat sehr rasch reagiert. Nicht die Prüfung der Gesetzmäßigkeit von Verordnungen ist Sache des Verfassungsgerichtshofes. So schnell kommt man an den Verfassungsgerichtshof aber nicht heran. In der Regel erst im Zuge eines verwaltungsgerichtlichen Verfahrens. Mitunter auch mit Individualantrag. Und der Verfassungsgerichtshof hat sehr rasch einige Marksteine aufgestellt, vor allem den, dass die fachliche Seite dokumentiert werden muss. Also es muss klar sein, wie der Minister oder wie die Minister zu ihrer Entscheidung gekommen sind, auf welchen Grundlagen. Das hat der Verfassungsgerichtshof sehr schnell entschieden. Auf der Grundlage dieser Judikatur haben sich die Verordnungen dann logistisch sehr verbessert.
Neben der Spitzenbeamtenkarriere, die man ja so bezeichnen kann, steht aber auch das große Interesse für die Wissenschaft mit einer Professur für Rechtstheorie und der Aufgabe im Hans-Kelsen-Institut. Eine ehrenamtliche Tätigkeit, glaube ich.
Ja.
Ja. Was ist denn an rechtsphilosophischen Fragen so spannend?
Naja, mich hat immer schon interessiert, was ich eigentlich mache. Ja. Eine gewisse Praxis erwirbt man sich, aber ich wollte schon ein bisschen tiefer verschürfen und habe eigentlich beide Laufbahnen parallel beschritten. Und ich habe mich auch aus der Praxis heraus, aus der Tätigkeit im Bundeskanzleramt Verfassungsdienst heraus habilitiert. Ich war immer ein Vertreter der Wiener Rechtstheoretischen Schule, also Kelsen, Merkel, Ferdraus. Und das habe ich gelernt bei Robert Walter, dem großen Vertreter dieser Lehre nach dem Zweiten Weltkrieg. Das hat mich auch in die Nähe des Hans-Kelsen-Instituts gebracht, dessen Geschäftsführer ich dann geworden bin. Wobei ich kein klassischer Rechtsphilosoph bin, weil mich Gerechtigkeitsfragen zwar als Mensch interessieren, aber nicht als Wissenschaftler. Das ist sozusagen nicht mein Gebiet. Mein Gebiet sind eher die Strukturen der Rechtsordnung, die technischen Zusammenhänge. Das hat mich immer mehr interessiert als Wissenschaftler.
Da haben Sie uns natürlich die Frage aufgelegt. Man sagt immer, Recht zu sprechen hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun.
Ja, also so einfach ist die Geschichte nicht, sondern freilich folgt das Recht einer Rechtsidee der Gerechtigkeit. Das Problem ist nur, dass unter Gerechtigkeit alle Leute was anderes verstehen. Die einzelnen Parameter der Gerechtigkeit sehr leicht miteinander in Widerspruch geraten können, wie die Freiheit und die Sicherheit oder die Freiheit und die öffentlichen Interessen. Deshalb sehen die Grundrechte, die man im weitesten Sinn jetzt als Ausformungen der Gerechtigkeit verstehen kann, Eingriffsmöglichkeiten vor. Und genau in diesem Spiel dann ereignet sich die Anwendung der Grundrechte. Nicht? Aber mit einer bloßen Gerechtigkeitsvorstellung kommt man nicht weit, weil die zu formal ist, zu unbestimmt ist.
Die letzte berufliche Aufgabe war, so kann man sagen, der krönende Abschluss einer Juristenkarriere von Juni 2019 bis Jänner 2020 die Aufgabe in einer Expertenregierung als Vizekanzler und Minister für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz. Wieso übernimmt man diese Aufgabe in einer Zeit, wo man eigentlich sagen kann, jetzt beginnt der geruhige, verdiente Lebensabend, den man genießen kann?
Na, Lebensabend hat für mich ein bisschen was Bedrohliches. Da ist man schon sehr spät im Leben, naturgemäß. Also ich habe nach dem Ausscheiden aus dem Verwaltungsgerichtshof mit 65 einmal meine akademische Karriere fortgesetzt und eine Professur angenommen. Auch in verschiedenen Bereichen den Kontakt gehalten mit Verwaltung und Politik, also zum Beispiel im Kunstministerium und in anderen Bereichen auch. Und wir hatten damals keine große Krise, aber eine gewisse Unsicherheit, wie das jetzt weitergeht. Und ich habe das nicht angestrebt und war auch eher überrascht davon. Habe mir aber gedacht, Justizminister, das bringe ich zusammen, Innenminister werde ich nicht zusammenbringen, auch nicht Finanzminister, aber Justizminister kenne ich so einigermaßen doch aus. Verwaltungsgerichtshof ist ja ein oberstes Organ, wenn man so will, ein Miniaturministerium. Also ich habe sozusagen dieses Geschäft dort gelernt und war da natürlich konfrontiert mit einer ganzen Reihe von Problemen, manche gar nicht lösbar oder schwierig lösbar, aber es ist mir dabei ganz gut gegangen, denke ich, ja.
Weil Sie sagen, lösbar und nicht lösbar, das hat wohl damit zu tun, dass eine Expertenregierung einen ganz anderen Ansatz hat als sonst eine Regierung, die jetzt mit parlamentarischen Mehrheiten gestärkt ist. Man hat ja gesagt, diese Expertenregierung ist eine sehr verwaltende Regierung. Aber Sie haben vielleicht auch den Vorteil gehabt, wenn wir uns immer wieder ansehen, wie Politiker in der Auslage stehen, mit Drohungen, aber auch mit gesundheitlichen Problemen beschäftigt sind. Das haben wir in den vergangenen Jahren immer wieder erlebt. Das würde ich meinen, das war dieser Expertenregierung nicht zuzusprechen.
Das ist sicher richtig. Ich musste mich nicht verantworten. Ich habe keinen Bundeskanzler gesagt, der versucht hat, hineinzuregieren in mein Ressort. Ich musste mich auch nicht gegenüber einer politischen Partei rechtfertigen. Was ich aber machen musste, war, mir ein Bild von der Lage der Justiz im weitesten Sinn zu verschaffen und die Voraussetzungen dafür herzustellen, dass mein Nachfolger oder meine Nachfolgerin, das habe ich nicht gewusst, mit entsprechendem Material in die Budgetverhandlungen gehen kann und dass man gewisse Dinge ausspricht. Also den katastrophalen Zustand der Justizverwaltung, die Lage, Maßnahmenvollzug, die Dolmetscher, also alle möglichen Probleme, die sich da gestellt haben. Und ich habe dann mehr zufällig diese Formel vom stillen Tod der Justiz gefunden. Es war ein Nebensatz in einem Interview mit der Tiroler Tageszeitung. Und das hat doch, glaube ich, zu einer Bewusstseinsänderung geführt. Das war, wenn man will, mein Erfolg.
Ja, politische Ämter sind ja nicht immer gut beleumdet. Das ist eine historische Tatsache, also nicht, ja. Auch nicht alle Politiker der Vergangenheit und in der Geschichte haben eine gute Nachrede. Die Politiker erleben heutzutage auch Stalking, Shitstorms, Drohungen, fallen ins Burnout. Passiert immer wieder. Bei Rücktritten hören wir das dann immer und sind dann mehr oder minder betroffen und haben damit gar nicht gerechnet, welchem Druck diese Menschen ausgesetzt sind. Gab es da in der Beamtenregierung auch eine Erfahrung in diese Richtung?
Ja, man hat schon einen vollen Arbeitstag, der halt so seine 10 bis 12 Stunden dauert und das Wochenende auch andauert und einen gewissen Normalstress, den man halt in einer Managementposition hat. Und es ist auch anstrengend, nach einem vollen Arbeitstag dann in die Zeit im Bild 2 zu gehen oder sowas, ja. Und doch geradezu verhört zu werden, ist alles nicht angenehm, ja. Und viele Politiker machen auch den Fehler, Politikerinnen, dass sie sich nicht selber vertrauen, sondern dann halt bestimmte Spezialausbildungen, Medienausbildungen sich aufoktroyieren lassen, dann wird ihre Sprechweise künstlich, die Gestik, die Mimik, das funktioniert dann immer schlechter, erzeugt zusätzlichen Druck. Das ist vielleicht auch eine Frage des gegenwärtigen Verhältnisses der Politiker zu Medien. Ja. Eine gewisse Beruhigung wäre da schon notwendig, glaube ich.
So gesehen haben wir Glück, dass wir heute ein fast privates Gespräch führen können, ohne den Druck, dem öffentlichen Druck eines Spitzenpolitikers.
Sie haben das Sommergespräch mit Clemens Jablona, er war jahrelang Präsident des Österreichischen Verwaltungsgerichtshofs, und daran anschließend, was Sophie Lauring angesprochen hat, Sie wirken sehr agil und bei Ihnen hat man nicht den Eindruck, ich möchte das auch nicht anderen Juristen unterstellen, aber die wirken manchmal eben sehr von ihrer Materie auch im Wesen geprägt. Bei Ihnen habe ich das Gefühl, Sie sind ein sehr agiler und auch mit Lebensfreude behafteter Mensch.
Das höre ich gern. Es gibt halt viele Juristen und Juristinnen, die besser sind als ich. Ja. Das muss man auch sehen. Man kann nicht alles gleich perfekt machen. Aber ich habe immer versucht, eine gewisse Balance in meinem Leben zu halten zwischen meinen diversen Interessen und sportlichen Betätigungen und dass man halt ausreichend schlaft und an der Luft ist und so. Ganz banale Sachen.
Wenn Sie sagen Sport, was für einen Sport üben Sie aus?
Ich mache Yoga, ich laufe, ich schwimme, ich steige die Stiegen. Normalerweise, hier bin ich jetzt mit dem Lift draufgefahren, weil es gar so hoch ist. Also ich bemühe mich einfach und diesbezüglich bin ich bisher begünstigt, aber wie man in Wien sagt, sind schon Hausherren gestorben.
Ja. Ich habe jetzt vorher despektierlich vom Lebensabend gesprochen, aber in der Familie Jablona kann man durchaus sehr alt werden. Die Mutter, die im 100. Lebensjahr gestorben ist, ist das ein Ziel, auch so alt zu werden?
Es ist eine sehr schwierige Frage, ja. Alle möchten alt werden, niemand möchte alt sein, bekanntlich. Und unweigerlich stellen sich dann die Ärgernisse des Alters ein. Jetzt lese ich gerade Cicero, der Senektute, in der Hoffnung, dort doch Balsam zu finden für das, was einen erwartet. Aber man muss da halt gelassen bleiben. Meine Mutter ist 100 Jahre alt geworden, das stimmt, aber ihr Bruder nur knapp über 30. Also es ist immer eine Lotterie oder eine Vorbestimmtheit oder was immer man will.
War sie in einer Form Vorbild?
Meine Mutter war mir in ihrer Disziplin ein großes Vorbild, das schon, ja.
Das ist ja auch bekannt, dass die Eltern einander in Shanghai als junge Exilanten, Flüchtlinge kennengelernt haben. Wie hat denn das die Familie geprägt?
Naja, diese Emigrationszeit war schon ein wesentlicher Einschnitt. Nicht meine Mutter ist aus Berlin gekommen, mein Vater aus Wien. Mein Vater war erklecklich älter als meine Mutter. Und es ist auch gelungen, die Mutter meines Vaters noch nach China zu bringen. Aber rundum sind natürlich sehr viele Familienangehörige zugrunde gegangen. Das ist nicht wirklich thematisiert worden bei mir, sondern die Geschichte ist eher als eine große Abenteuergeschichte erzählt worden, um sie fassbar zu machen für mich vielleicht. Und es war sicher schwierig, nach dem Krieg wieder Fuß zu fassen, dass das gelungen ist. Ist vor allem der Resilienz meiner Mutter zu verdanken gewesen.
Ich habe vor allem jetzt in Erinnerung so die Teilhabe bei dieser Ausstellung im Jüdischen Museum über diese Gruppe, diese Community, die sich da gebildet hat in Shanghai, der Flüchtlinge. Warum sind denn die Eltern zurückgekehrt nach Österreich?
Ja, weil in China die Kommunisten gekommen sind. Der Mao Zedong stand vor der Tür und da war für ein Wiener Restaurant eigentlich kein wirklicher Bedarf in der Zeit. Mein Vater war auch ein richtiger Wiener, er wollte halt auch zurück nach Wien und meine Mutter ist ihm dabei gefolgt. Ich bin dann schon in Wien auf die Welt gekommen, wieder.
Clemens Jablona, wo Ihre persönliche Vergangenheit sozusagen auch beruflich sich ausgewirkt hat, Sie waren ja auch Mitglied der Historikerkommission.
Ja.
Da kommt natürlich vieles zusammen. Sie sind Jurist und kennen auch Hintergründe dort, wo vielen jüdischen Familien Eigentum weggenommen wurde.
Ja, auch zu der Aufgabe bin ich 1998 keineswegs gedrängt, das dann aber übernommen. Ich meine, ich kenne oder kannte damals die österreichische Bürokratie und Justiz und ihre Denkweise ziemlich gut und habe gleichzeitig halt entsprechend mitfühlen können, mitdenken können mit den Opfern. Und mir war die Grundproblematik der Zweiten Republik bewusst. Und es ging auch darum, gegen Extreme aufzutreten. Das eine Extrem war ja, wir haben alles schon gemacht und es ist alles in Ordnung. Und das andere Extrem, es ist überhaupt nichts passiert und so weiter. Und das jetzt wirklich zu erforschen, nämlich sowohl den Entzug durch die Nazis als auch den Restitutionsprozess nach 1945 in Details, das ist mir dann schon ein Anliegen gewesen. Und wir haben einen sehr großen Apparat dafür gehabt und ja letztlich, glaube ich, über 80 Bände publiziert, nicht?
Und haben wir noch Nachholbedarf? Wir sind jetzt die nächste Generation. Es gibt in der Familie auch Enkelkinder. Wie werden die das erleben? Ist da noch was bei uns aufzuholen in der Gesellschaft?
Naja, was noch immer ein Thema ist, ist die Kunstrückgabe. Da ist zwar vieles schon passiert, aber da ist noch einiges zu machen. Deswegen bin ich auch noch Vorsitzender des Kunstrückgabebeirats. Dann gibt es viel Forschungsbedarf auf lokaler Ebene. Eigentlich dann auch Täterseite gibt es relativ viel. Also es in dem Sinn gibt es keinen Schlussstrich, ja. Aber man kann sagen, dass einige Hauptaufgaben geleistet wurden.
Eben, was bedeutet das für nachfolgende Generationen, damit umzugehen?
Ich glaube, man muss erkennen, dass Demokratie, Rechtsstaat, Grundrechte ziemlich labil sind. Ja, es gehört nicht viel dazu, sie umzuschmeißen. Niemand hätte vor 3-4 Jahren daran gedacht, dass das Kapitol in Washington gestürmt wird von einem Mob. Und doch ist es passiert, ja. Also es kann ziemlich schnell gehen. Wir dürfen nichts für garantiert annehmen. Ja. Wir können auch uns in eine Illusion begeben, wie man kann irgendwelchen Führern wieder Gefolgschaft leisten, weil sie einfache Antworten haben auf Probleme, die jeden betreffen. Da braucht man halt schon eine gewisse kritische Einstellung und eine entsprechende Bildung dazu.
Eine andere, aber sehr schöne und beliebte Seite der Kunst und Kultur ist die Musik. Clemens Jablona ist ein großer Freund und Förderer der Musik und vor allem der Oper. Woher kommt denn diese Freude?
Mein Vater war ja in der Zwischenkriegszeit Impresario, also Theateragent, und hat mir immer die alten Geschichten aus der Wiener Oper erzählt, vom Slezak und von der Jerica. Das habe ich sehr früh mitbekommen, auch teilweise von meiner Großmutter. Dann habe ich einfach als Kind relativ viel Radio gehört, aber auch andere Sachen. Also es war nicht so eindeutig. Dann konnte man zu meiner Zeit, also in den beginnenden 60er Jahren, nicht so viel außer Haus gehen wie heute. Ja? Also wir sind nicht in Diskotheken gegangen und um 3 Uhr nachts nach Hause gekommen, sondern die Legitimation, am Abend wegzugehen, das war der Stehplatz, Burgtheater, Staatsoper, Musikverein. Da durfte ich dann etwas länger ausbleiben. Und bin ich sehr viel ins Burgtheater gegangen. Dann hat mich so ab 1962, 63 die Oper mehr und mehr in den Bann gezogen. Das war halt eine große Zeit, nicht? Letzten Karajan-Jahre mit Besetzungen, von denen man heute noch mehr träumen kann. Und das hat mich auch sehr geprägt.
Was ist Ihre Lieblingsoper?
Oh, man überrascht. Ich hab den Meistersinger von Nürnberg sehr gern. Ich habe Jenufa sehr gern, ich habe Simon Boccanegra sehr gern. Ah, jetzt könnte ich weiter aufzählen, viele Sachen, den Figaro und alles Mögliche.
Dann entlassen wir Clemens Jablona in einen heißen Sommertag, ja, in der Hoffnung auf eine baldige, schöne, kühle Opernaufführung.
Na, kühl ist es dort nie, leider. Ja. Danke für die Gastfreundschaft.
Danke fürs Kommen ins Studio.
Danke.